Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Amen, haben wir gelernt. Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad Oeynhausen-Altstadt.
Genau. Ich wieder, Wolfgang Edler aus Eidinghausen-Leben.
Genau, der Wolfgang, der ist, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Der hat gesagt, ich habe gleich eine Beerdigung, aber lass uns jetzt schnell einen Podcast aufnehmen. Er will es unbedingt.
Ja, ich finde das schön. Und es ist natürlich auch so, also ich will jetzt nicht Beerdigungen hier entmythologisieren, aber ich weiß, kannst du dich noch an diese unsägliche Familienserie Oh Gott, Herr Pfarrer, glaube ich,
ja, furchtbar. Robert Atzorn, glaube ich, ne?
Kann sein. Also du erinnerst, die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Ja, ja, ja. Da gab es eine ganz schlimme Szene, ich weiß, ja. An die erinnere ich mich auch.
Ja? Ja, genau. Da kannst du sie ja beschreiben, dann bin ich raus.
Also der hatte ja so eine ganz nette Frau, ne? Und irgendwie war das doch so, ich glaube, der hat ein bisschen länger geschlafen.
Ja, ja,
mit seiner Frau. Dann ist er zur Beerdigung gesaust und wieder zurück. Und das hat einen riesen Skandal damals gegeben, weil das so ein Bild auf Pfarrer geworfen hätte, als ob die sowas so abwickeln mal eben schnell. Mhm. Und so die Lebensbereiche von Leben und Freude und Lust sozusagen mal eben so austauschen gegen Trauer und Schmerz und so und dann gleich wieder zurückspringen. Mhm. Das hat damals echt einen riesen Skandal gegeben. Also ich erinnere mich gar nicht so sehr an die Serie, aber an diese Szene sehr genau.
Ja, weil die einfach so große Diskussionen ausgelöst hat. Ne? Und es ist natürlich so, also wenn man so den pfarramtlichen Alltag sieht, dann ist das nun mal so, dass ich nicht, wenn ich eine Beerdigung habe, ich habe diese Woche 4 Beerdigungen, dass ich die natürlich absolut ernst nehme, dass ich die Angehörigen wirklich so angemessen wie möglich begleiten möchte, aber dass diese Beerdigung eben tatsächlich nicht das einzige Ereignis an diesem Tag ist. Ne? Mhm. Und oftmals, kennst du, brauche ich dir ja nie erzählen, oftmals ist es dann eben so, dass man zum Beispiel 2 runde Geburtstage hat. Mhm. Da wird dann, also jetzt in Corona-Zeiten natürlich weniger, aber so vor Corona war das dann ja dann hat man da nett gesessen, Kaffee getrunken, womöglich Kuchen gegessen oder Mettbrötchen. Ich bin ja ein Freund des Mettbrötchens, oder Lachsbrötchen.
Bestellst jetzt schon wieder alles per Podcast.
Genau. Lachsbrötchen sind übrigens auch ganz hervorragend. Okay. Oder Rauchmatjes, das ist ja auch was ich sehr, habe ich tatsächlich bei einem Geburtstagsbesuch kennengelernt überhaupt. Also so Brötchen mit Rauchmatjes gehört seitdem für mich zum Ritual des wirklich gepflegten Frühstücks, wenn man mal richtig Zeit hat und sich was gönnen möchte.
Schön.
Lecker. Ganz gänzlich ohne Tomatensauce, auch nicht in der Dose oder so.
Nee.
Aber wie sind wir da jetzt hingekommen? Also, ja, Beerdigung.
Eigentlich in diesem Wechsel. Also ich erinnere dich noch, mein alter Mann, du warst gerade dastehen geblieben. Du wolltest eigentlich von dem Wechsel der fröhlichen Dinge, wie eine Geburtstagsfeier mit Rauchmatjes, zum...
Genau, dass man dann umschalten musste. Ja, man denkt so, ich habe jetzt aber die Beerdigung. Jetzt muss ich dahin und anschließend hat man vielleicht ein Traugespräch, wo die Leute wirklich... darauf gepolt sind, das soll eine schöne, showmäßige Einlage werden und so. Und man muss dann letztlich immer wieder umschalten und muss ja allen letztlich in ihrer Situation da auch gerecht werden. Und das ist manchmal auch eine Herausforderung. An manchen Stellen, glaube ich, ich habe wirklich vor Tage mal gedacht, ich bin jetzt so mit Vikariat ungefähr 25 Jahre in dieser Tätigkeit und ich habe ungefähr 1000 Beerdigungen gehalten bis jetzt. Und ja, dann wird eine Beerdigung natürlich auch zu etwas, was so ein Stück im beruflichen Alltag dann auch seinen Platz hat. Ne? Und trotzdem weigere ich mich, muss ich sagen, dann bei der Beerdigung selber so abzustumpfen oder einfach nur so irgendwas da zu machen. Trotzdem finde ich, jede Beerdigung ist einfach ganz eine ganz wichtige Sache, weil die Menschen da elementar angerührt sind. Ne? Und ich kenne auch viele Kollegen, vielleicht ist das bei dir ja auch so. Also viele Kollegen, die sagen, Beerdigungen mache ich eigentlich sehr gerne, weil ich da wirklich das Gefühl habe oder weil ich da spüre, dass ich auch, und auch nicht nur ich selber als Person, sondern eben auch die Botschaft, die ich zu verkünden habe, dass das für die Menschen jetzt wichtig ist.
Genau. Ich wurde ja letztens in einer Situation, auf die ich nicht weiter eingehen will, nach Leidenschaften gefragt.
Und das auch mit dieser Szene aus, oh Gott, Herr
Pfarrer. Bist du im Kopf und Kragen geredet und gesagt, ich mache eigentlich leidenschaftlich gerne Beerdigung. Das klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, oder seltsam, und das ist genau das, was du sagst. Oft ist es einfach so, erstens, dass die Menschen tatsächlich auch offen sind, dann tatsächlich auch, und wir auch Trost geben können, finde ich, durch das, was wir sagen. Also man ist ja in so einer Trauersituation einfach sehr sensibilisiert auch und hört vielleicht doch nochmal anders hin, auch wenn man jetzt natürlich, wenn man sehr traurig ist, manchmal gar nichts mitbekommt, aber auch die Menschen drumherum. Und ich finde einfach, dass man da das tut, ja, finde ich, was sehr viel mit dem eigenen Glauben zu tun hat, wo man auch das sagt, was man wirklich glaubt, was wirklich Hoffnung geben kann und sich in so einem Moment auch sehr gebraucht fühlt, finde ich. Also mir geht das auch oft sehr nah. Nicht jeder, manchmal sind Trauerfeiern ja auch so, dass man denkt, oh Gott, da ist keiner wirklich traurig. So, da ist, muss man es auch nicht sein. Wenn jemand mit 95 stirbt und ein gutes Leben hatte, dann ist das eben so. Aber und dieses Hin und Her, so kam man ja ein bisschen drauf, das finde ich sogar schön. Also ich finde es schön, wenn man sich ganz auf eine Trauerfeier eingelassen hat, dann aber auch vom Friedhof runtergeht, so vielleicht zum Auto, seinen Talar dann ablegt und vielleicht dann nach einem Kindergartengottesdienst hat zum Beispiel. Also das ist so das ganze Leben und ich finde das eigentlich schön. Das macht unseren Beruf, finde ich, auch gerade so besonders. Eben so tief in Freude und Leid verbunden zu sein mit Menschen.
Ja, und dabei dann auch, also dieses, was du sagst, es ist ja dann auch, wenn jemand 95 geworden ist, ne, man hat ja so seine Sachen, wo das, was man so als normal annimmt in der Gesellschaft, jetzt gar nicht mal als Pfarrer, dann überhaupt nicht stimmt. Also drei Beerdigungen sind mir aus dieser Fülle von Gottesdiensten wirklich so präsent. Das eine Mal, schon ewig her in meiner alten Gemeinde, war eine Frau, die war, entweder war sie fast oder schon gut 100, ist gestorben. Eine riesen Trauergesellschaft, unglaublich traurig, die Menschen, weil die sagten, diese Frau war eine sehr starke Frau, so sehr energisch. Das sind ja meist die Leute, die so alt werden. Diese Frau war der Mittelpunkt unserer Riesenfamilie. Wir haben, das gesamte Familienleben läuft über diese Frau und jetzt ist sie nicht mehr da. Und jetzt wird unsere gesamte Gemeinschaft auseinanderbrechen. Und also ist ja irgendwie auch ein tiefer Gedanke, wenn man so denkt, jemand so alt geworden und hält immer noch so viele Menschen so zusammen.
Ja.
Eine andere Beerdigung, jemand, der war Anfang 30 und alle waren froh, dass er tot war. Das machte mich
warum
als
Pfarrer. War das so ein Arsch oder
was? Ja, war so ein Arsch wohl. Irgendwie auch kriminell und also Drogensachen und also muss ein sehr, sehr unangenehmer Mensch gewesen sein. Und das hat mich als Pfarrer sehr betroffen gemacht, muss ich sagen. Dass du da jemanden, wo man gesellschaftlich sagen würde, ach, wenn so ein jüngerer Mensch stirbt und so, ne, und da war wirklich von Betroffenheit gar nichts, sondern war, ja. Das ist natürlich auch schwierig. Und dann hatte ich noch eine dritte, die ist mir jetzt gerade, ich komme gleich, ich bin ja schon über 50.
Das ist immer gefährlich, mein Satz anfängt, ich habe drei Punkte.
Was und genau. Zweite und was war das? Das kommt gleich wieder, Wichtiges kommt immer.
Na gut, also als du es gerade erzählt hast, dachte ich, also ich finde auch, natürlich, ich wollte auch nicht sagen, dass man nicht traurig ist, wenn jemand im hohen Alter stirbt. Aber was mich immer traurig macht bei Trauerfeiern, neben dem Mitgefühl tatsächlich auch mit den Angehörigen. Ich finde, der Tod ist traurig, aber oft ist das Leben traurig. Also je nachdem. Ne? Ich finde, wenn man zum Beispiel ein gutes Leben gehabt hat, und mit gut meine ich, dass man wirklich Dinge getan hat, die man gerne getan hat, oder dass man sich an Dingen erfreut hat zum Beispiel auch, dass man das Gefühl hat, da ist jemand geliebt gewesen von seinen Kindern oder von seiner Frau oder Partnerin oder was auch immer. Und dann denke ich mal so, dann ist man zwar traurig, natürlich vielleicht ganz besonders, dass jemand nicht mehr da ist, aber irgendwie hat es einen Trost auch, finde ich, wenn man ein gutes Leben gelebt hat. Und umgekehrt, und das ist unabhängig vom Alter, gibt es ja manchmal auch so, dass man das Gefühl hat, dass da wissen auch die Angehörigen gar nichts zu erzählen über diese Menschen. Außer, dass der vielleicht einmal im Urlaub war oder was weiß ich. Oder so. Und das war's dann. Und dann
genau, das sind auch so Sachen, die einen betroffen.
Das macht einen betroffen. Oder wenn jemand so viel gedacht hat, er könnte jetzt endlich mal leben und dann ging das nicht, weil er dann krank geworden ist und so. Also man das Gefühl hat, das Leben ist eigentlich irgendwie, ich hätte beinahe gesagt, daneben gegangen. Dann ist der Tod nur noch der bittere, ironische Schlusspunkt, der zynische eigentlich. Ja. Ironisch, nicht zynisch, ja.
Dabei fällt mir dann nämlich die dritte Beerdigung wieder ein.
Siehste?
Das war eine Beerdigung, wo niemand da war.
Ja.
Eine hochbetagte Frau. Und die einzige, die noch kannte, weil die einfach so alt geworden ist, dass alle verstorben sind. Die war bettlägerig und konnte nicht kommen. Und die war ganz, mit der hatte ich telefoniert, die war ganz verzweifelt. Die sagte, das ist eine so beliebte Frau gewesen. Die hat einen riesen Bekanntenkreis gehabt, war Mittelpunkt jeder gesellschaftlichen, also eine ganz, ganz liebe, ganz, ganz tolle Frau. Und sie sind alle tot. Es wird niemand kommen.
Genau.
Dann war ich bei der auf dem Friedhof und dann sagten die Sargträger, also wissen Sie, Sie brauchen jetzt hier gar nichts machen, das will ja keiner hören, wir wickeln das jetzt hier eben ab und fertig.
Okay.
Und dann habe ich also am Sarg, habe ich mich dagegen aufgelehnt und habe, also als wir am Grab waren, habe ich das kurz zusammengefasst, die Situation, und hab kurz was gesagt, dachte ich, das hören sich die Träger jetzt an. Und es war eine der ganz seltenen Beerdigungen, wo die Träger alle zutiefst geweint haben. Weil die waren so, weil in dem Moment natürlich auch die Routine oder das, was man, Routine ist natürlich auch das falsche Wort, das, was man da so erwartet oder gewohnt ist, plötzlich so massiv durchbrochen wird und die sich alle natürlich selber gefragt haben, wie wird das vielleicht mal bei mir sein?
Ja, genau. Und das ist nämlich auch so eine Geschichte, wo du so sagst, jemand ist zu Lebzeiten vielleicht voll engagiert, voll drin, hat viele Freunde, hat viel bewegt und so, und dann irgendwann ist keiner mehr da, der sich so erinnert, und dann kann es passieren, finde ich auch, dass man dann wirklich mit einem kleinen Kreis oder mit einem Bestatter alleine da steht, und das wird gar nicht dem gerecht, was ein Mensch wirklich gelebt und erlebt irgendwie hat. Weil das komisch ist, finde ich. Ich habe das auch schon ein paar Mal erlebt gerade. Es gibt ja diese sogenannten Sozialamtsbeerdigungen, wo man dann da steht mit einer Urne und der Bestatterin, dem Bestatter, und einfach ein komisches Gefühl ist, dass man den Bestatter das zum Beispiel dann, als ich das erlebt, da waren gar keine Träger, da war wirklich nur der Bestatter, der war dann quasi zu zweit mit der Urne, und dann erzählt man dem vielleicht was. Vielleicht nicht viel, aber ein Vater unser, also so ein gewisser würdiger Rahmen.
Ja, das muss schon sein. Also da ist es auch schwierig, dann irgendwie so Unterschiede zu machen. Ne? Und die machen Gott ja letztlich auch nicht. Das ist ja auch immer so ein Thema dann bei Beerdigungen. Warum jetzt überhaupt eine christliche Beerdigung? Ne? Und viele hadern dann auch sehr auch mit der Frage nach Gott. Also, empfinde ich zumindest so. Ich glaube, es ist sehr schwer, in Gott Hilfe zu erfahren oder bei Gott Hilfe zu suchen, wenn man sich sonst in den schönen Tagen eigentlich gar nicht mit ihm beschäftigt hat. Ich will das jetzt gar nicht allen unterstellen, aber zu sagen, ja, Gott ist ja sowas für die schweren Tage, oder ne, also wie so ein Ersatzreifen, so, den man im Auto hat und hoffentlich nie braucht. Und wenn dann die Panne da ist, muss er aber da sein und muss funktionsfähig sein und muss mich tragen und muss dann eben entsprechend weitergehen. Das funktioniert, glaube ich, oft nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, was kann man diesen Menschen dann von Gott weitergeben? Wo ist der Glaube, also das Vertrauen auf Gott und das Vertrauen auf seine Zusagen dann auch relevant?
Genau, man kann das, den Glauben ja nicht, das ist ja kein, also in dem Sinne missionarischer Anlass sozusagen. Das wäre auch fies, ne, wenn man das so machen würde. Aber ich glaube, man kann, also ich versuche einfach von meinem Glauben zu erzählen und hoffe immer, dass das so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen stellvertretend ist irgendwie so, weißt du, dass wenn ich das im Moment glaube, dass die Leute das vielleicht spüren, also dass sie das vielleicht gar nicht selber glauben, aber dass die mir das glauben, dass ich das glaube, und die dadurch so ein bisschen Trost vielleicht bekommen, hoffe ich.
Ne? Ja, diese Hoffnung ist bei mir immer darin, dass ich, also in diesen Tagen ist ja auch Reformationstag, wo es eben geht, gerecht nicht durch Werke, also spielt ja ganz oft dann so eine Rolle in der, so, in der Verwandtschaft, über die Toten nur Gutes, und man muss jetzt gucken, dass man sozusagen alle positiven Punkte zusammenkratzt, und Firminus reicht doch aus, so, auch wenn er nie zur Kirche gegangen ist und auch wenn er eigentlich mit dem Glauben auch gar, wird nicht ausgesprochen, aber so, wenn er doch gar nichts mit dem Glauben zu tun gehabt hat, aber er war doch gut genug so irgendwie und dann zu sagen, das ist nicht das, weshalb wir heute hier sind, um darüber zu befinden. Dann hätte ich ja vorher erstmal Detektive rausschicken müssen und sagen, guck mal, was das für einer war. Wieder, nicht, dass ich was Falsches sage oder so. Sondern das Entscheidende ist doch, dass Gott in der Taufe längst gesagt hat, du bleibst mein, also du bleibst mein geliebtes Kind, und das gilt auch über den Moment des Sterbens und in Ewigkeit letztlich getragen zu sein.
Genau.
Das ist, glaube ich, für viele, ohne jetzt missionarischen Anspruch zu haben, das ist einfach etwas, wo die frohe Botschaft in dem Moment einhaken kann, wo ich erkenne, ja, das ist tatsächlich relevant.
Ja, genau. Und ich meinte das auch jetzt nicht so, dass man das, es darf ja auch um Mission gehen. Also das ist natürlich ein Anlass, auch von Gott zu erzählen. Und in so einem Punkt, wo es schon drauf ankommt, worauf setze ich, schon davon zu erzählen, worauf ich setze. Ich finde, das darf man ruhig sagen, muss man auch sagen. Auch, finde ich, muss man sich auch Mühe geben und gut machen. Und was du gerade gesagt hast, also es gibt so Sätze, die verwendet man in Traueransprachen öfter mal. Ich sage jetzt mal einen, auch wenn das jetzt das verbrennt vielleicht als Satz oder so. Aber ich sage manchmal so, es kommt nicht drauf an, was wir aus unserem Leben machen oder was das Leben aus uns macht. Mhm. Bei Gott zählt das nicht. Und das finde ich, das ist so ein Satz, der ist mir echt wichtig, weil wir immer das Gefühl haben, Herr unseres Lebens zu sein, das zu gestalten, das ist das eine, was nie klappt. Und das andere ist aber auch, das Leben macht auch Dinge mit uns. Also wir sind ja nicht, wir sind sehr unterschiedliche Voraussetzungen, mit denen wir das Leben gehen. Und manchmal macht das Leben auch uns kaputt, glaube ich. Oder verdirbt alles, was mit Vertrauen zu tun hat, mit Hoffnung, mit Liebe. Das gibt's ja.
Ja. Viele Menschen, gerade so aus der Generation, die jetzt langsam aber sicher ausstirbt, ne, die Menschen, die die Kriegsjahre mitgemacht haben, die haben in jungen Jahren Dinge erlebt, wo die gesagt haben, ich kann das, was mir von Gott in der Kirche erzählt wird, nicht mit diesen Erlebnissen zusammenbringen.
Genau.
Und, das kann ich auch nachvollziehen. Und trotzdem geht es mir dann darum, eben zu zeigen, dass es noch eine Dimension größer gibt und noch weiter geht. Und da also hatte ich jetzt auch noch gar nicht lange her eine Beerdigung. Sie war Buddhistin, sagte sie auch, also von dem Ehepaar. Und er hatte es nicht mit Kirche, gar nicht. So. Und jetzt war aber eben die Mutter gestorben und irgendwann, wir sprachen so darüber und sie so, ja, und fanden das auch gut, was ich zu sagen hatte, aber sagt so, ne, wir haben es da, wir stehen da gar nicht so dazu. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wissen Sie, aber das muss Ihnen schon klar sein. Ich bin evangelischer Pfarrer und bei mir kriegen Sie eine christliche Beerdigung. Mhm. Also was anderes mache ich nicht. Wenn Sie sagen, ich möchte das nicht, dann müssen Sie sich einen freien Redner suchen.
Ja.
Und da haben sie gesagt, doch, nee, das möchten wir aber.
Mhm. Eben, also ich, genau. Also ich, diese ganzen Sachen, Goethe, Schiller, Eichendorff war immer sehr beliebt.
Eichensarg.
Genau, das war. Das sind auch schöne Worte, aber man kann nur von dem erzählen, was einen selber bewegt und nicht etwas, was man sich aus irgendeinem Buch rauskramt oder so, wenn man das jetzt gerade so passend findet.
Mhm.
Und manche Sachen sind auch falsch. Dieser Satz zum Beispiel, er lebt in unsere Gedanken weiter, ein Mensch lebt, solange er sich jemand an ihn erinnert, wie auch immer, haben wir ja gemerkt. Hast du gerade erzählt, manchmal kommt es vor, dass sich keiner mehr an diesen Menschen erinnert, der noch lebt und trotzdem mehr bei Gott bewahrt und aufgehoben aus dem.
Ja.
Genau.
Übrigens der Grund, warum es im Friedhofsverband Bad Oeynhausen
das ist ein zweiter Vorsitzender, glaube ich, bist.
Um das mal zu erwähnen. ich war auch mal erster Vorsitzender.
Was hast du verbrochen, dass du degradiert
hast? Gar nichts. Nein, ich hatte, nein, es hat der Kollege hat den Vorsitz übernommen. Wir haben das abgesprochen, weil er einfach, weil er inzwischen im Ruhestand ist und deshalb viel mehr Zeit hat, sich um das Altersgeschäft
zu kümmern. Ja, war ja auch nur.
Aber da gibt es die grundsätzliche Entscheidung, dass es bei uns keine anonymen Gräber gibt, weil wir sagen, jeder Mensch hat einen Namen bei Gott und ist bei Gott bekannt und deshalb wollen wir, dass dieser Name auch sozusagen weitergegeben wird. Lars, es tut mir leid, muss mich jetzt umziehen.
Du solltest pünktlich sein, das finde ich sehr wichtig.
Ja, das geht gar nicht anders. Nee.
Zu kommen, zu Trauerfeiern. Ja, dann wünsche ich dir alles Gute dafür.
Ja, danke. Dir auch alles Gute.
Danke.
Und ja, euch auch alles Gute. Bleibt uns treu, bleibt uns gewogen und wenn ihr was zum Thema beizutragen habt, meldet euch ruhig.
Okay, ciao.
Tschüss.
Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.